ARD.
Heute mit Katharina Borchert, frisch zurück von der Leipziger Buchmesse. Guten Abend. Heute gibt's eine Sendung voller Messeeindrücke. Ganz besonders spannend ist natürlich, dass Robert Seethaler bei uns zu Gast ist. Er hat in Leipzig seinen neuen Roman »Das Café ohne Namen« vorgestellt. Ich spreche gleich mit ihm darüber. Doch auch die frisch gebackene Alfred-Kerr-Preisträgerin werden wir erleben. Es ist Jutta Persson, die den renommierten Preis für Literaturkritik in Leipzig verliehen bekommen hat. Außerdem geht's um das Gastland Österreich und um die Lyrikerin Maria Stepanova und um neue Klimabücher. Also um sehr, sehr viel. Warten Sie es ab. Die Musik dazu macht der Leipziger Saxophonist Gustav Geisler. Konglomerat heißt sein Album. Und das passt, denn das ist ja auch so eine Messe irgendwie. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Carsten Otte auf der Treppe in der großen Glashalle auf der Leipziger Buchmesse. 3 Jahre lang hat es keine Leipziger Buchmesse gegeben. 3-mal wurde sie abgesagt wegen der Pandemie. Jetzt ist alles wieder fast wie früher, fast. Gut 2000 Aussteller sind dieses Jahr dabei, gut 500 weniger als 2019, aber immerhin doch ganz schön viele. Auch viele Besucherinnen und Besucher sind da, man hört sie im Hintergrund. Auch hier mein Eindruck, nicht so viele wie sonst und doch sind die Hallen ganz schön voll. Carsten, was ist denn dein Eindruck dieses Jahr? Wie lebendig ist die Messe?
Ja, ich kann das bestätigen. Es beginnt ja eigentlich schon damit, dass man kaum auf die Messe kommt. Die Straßenbahnen von der Innenstadt aufs Messegelände sind übervoll. Sehr viele Schulklassen wie immer. Und das ist ja auch typisch für die Leipziger Buchmesse, die eine Publikumsveranstaltung ist. Und das Leipziger Lesefest, was im Grunde genommen die Kernkompetenz ist dieser Veranstaltung, nämlich Leipzig liest, ist wie ein riesen Veranstaltungsmonstrum. 3000 einzelne Lesungen, Diskussionen gibt es an über 200 Orten. Das ist schon sehr beeindruckend und ich kann sagen, wenn man in die Hallen geht, ja, es gibt ein paar weniger Stände, aber meine These ist, es wird sich alles im nächsten Jahr entscheiden, wenn nämlich klar ist, dass diese Messe doch einen wichtigen Stellenwert in der Buchbranche hat.
Auf der Messe, auch hier in der Glashalle, wurde der Preis der Leipziger Buchmesse dieses Jahr wieder vergeben mit großem Bahnhof, viel Publikum. Die Sonne schien wie immer durchs Dach, es war wahnsinnig warm. Gewonnen haben dieses Jahr Dinca Gücieter für seine deutsch-türkische Lebensgeschichte, Unser Deutschlandmärchen. Dann im Sachbuch Regina Scheer für ihr Buch Bittere Brunnen über die Sozialistin Hertha Gordon Walcher. Und schließlich Johanna Schwering für ihre Übersetzung des autobiografischen Romans Die Cousinen von der Argentinierin Aurora Venturini. Also ich habe die Bücher von Gücieter und Venturini gelesen, finde beides hervorragende Texte. Das Sachbuch muss ich dann nach der Messe noch nachlesen. Wie ging es dir? Bist du zufrieden mit den Preisträgern?
Naja, es geht ja weniger um meine Zufriedenheit, aber ich kann nur sagen, ich habe bei der Übersetzungskategorie beispielsweise für die Übersetzung von Antje Ravik-Strubel die Daumen gedrückt, ganz einfach, weil der Roman Wer hat Bambi getötet von Monika Fagerholm wirklich ein großer literarischer Rausch ist, bitterböse. Dieses Buch und diese Autorin habe ich entdeckt und ich habe gehofft, dass das dann auch mit einem Preis ausgezeichnet wird. Das heißt aber nicht, dass die Gewinner in Texte viel schlechter sind. Zum Hauptpreis kann ich nur sagen, ich war im Vorfeld doch einigermaßen erstaunt über die Auswahl der Jury in der Kategorie Belletristik, was schon damit angefangen hat, dass Clemens J. Setz nominiert worden ist mit seinem Roman Munde vor der Landung. Das ist wirklich ein sensationelles Buch, preiswürdig auf jeden Fall. Nur man darf eines nicht vergessen, es ist ein Autor, der diesen Preis schon 2011 erhalten hat. Und deswegen habe ich mich sehr gewundert, warum er nicht andere österreichische Autorinnen, vor allem Autorinnen, nominiert hat, etwa Birgit Birnbacher mit ihrem wirklich gelungenen Roman Wovon wir leben. Also lange Rede, kurzer Sinn, das waren alles interessante Texte. Der Gewinnertext sendet auch eine politische Botschaft aus. Darüber kann man lange diskutieren. Das ist ein polyphoner Text, der versucht, die unterschiedlichen Frauenstimmen, die im Leben des Autors eine zentrale Rolle gespielt haben, zusammenzufinden. Das ist ein Text, der bietet Dialoge, der bietet Gebete, der bietet Gedichtformen, dann wieder Prosastellen. Also das ist ein ein Text, mit dem man viel anfangen kann, aber ich bin über eine Entwicklung doch ein bisschen erstaunt. Genau wie beim Deutschen Buchpreis in Frankfurt wurde jetzt wieder ein Debütroman auf den Thron gesetzt. Und die Frage ist, was kommt danach? Warum wartet man da nicht ein bisschen und schaut, wie sich so ein Autor, wie sich eine Autorin entwickelt? Und das finde ich ein bisschen schade. Mein Verdacht ist, man möchte hier auch politische Botschaften versenden. Und dafür ist Literatur eigentlich zu schade.
Ja, Clemens J. Setz war auch nominiert als Österreicher. Die Österreicher sind dieses Jahr in ganz großer Besetzung angerauscht mit ungefähr 200 Autorinnen und Autoren. Das hat mich ziemlich verblüfft. Österreich ist dieses Jahr Gastland in Leipzig und haben auch in Halle 4 einen riesigen Stand. Wie präsentieren sich denn die Österreicher? Wie findest du ihren Auftritt bisher?
Also der Pavillon, der ist von einer charmanten Schlichtheit geprägt. Es gibt vor allem weiße Wände, die so Schneeassoziationen hervorrufen sollen. Und es gibt so graubraune Holzwände. Das soll wohl, so sagt man mir, vermodertes, verwittertes Holz darstellen. Das ist alles nicht so interessant. Interessant ist vielmehr, mit was so einer literarischen Gewalt Österreicher auftritt. Für mich ist das jetzt nicht so spannend. Ich weiß, weil ich mich mit Österreich schwerpunktmäßig seit Jahren beschäftige, dass dieses Land eben eine ganz andere Förderkultur hat. 3 Millionen Euro werden speziell für literarische Projekte jedes Jahr ausgegeben. Das hört sich vielleicht nach wenig an, aber das ist ein sehr kleines Land. Nur 9 Millionen Bewohner gibt es dort. Das ist noch nicht einmal die Hälfte von Nordrhein-Westfalen. Das muss man alles wissen. Es werden kleinere Verlage auch geprägt. Und das ist der Humus für eine äußerst kreative Literaturszene. Und so ist es auch kein Wunder, dass es so viele, ja auch Bestseller-Autorinnen und Autoren gibt, die in Deutschland gelesen werden. Man weiß gar nicht, wo man da anfangen kann. Wir haben schon Clemens J. Setz gehört. Aber es gibt Arno Geiger, es gibt Michael Köhlmeier, viele Krimi-Autorinnen und Autoren. In Österreich ist das Produkt Buch, um es mal wirtschaftlich zu sagen, so etwas wie ein Exportschlager. Und das Schöne ist, die Österreicher und Österreicher, die wissen das auch.
Die österreichische Literatur als Exportschlager, das Gleiche gilt augenblicklich auch für die ukrainische Literatur, die momentan, also seit Ausbruch des Krieges, also des Krieges im engeren Sinne, vor 1,5 Jahren, ganz viel ins Deutsche auch übersetzt wird. Auch hier auf der Buchmesse gibt es einen ukrainischen Stand. Du hast ihn dir angeschaut. Wie treten die Ukrainer auf?
Viel professioneller als noch vor einem halben Jahr in Frankfurt. Da wirkte das alles sehr improvisiert, aber auch deswegen sehr, sehr sympathisch. Da war man im Grunde genommen hineingeworfen in ein Messegeschehen. Heute hat man es mit einer Buchmessenpräsentation zu tun, die mit ja sehr viel Geld auch der Europäischen Union und vor allem natürlich auch von Deutschland gefördert und unterstützt wird. Es gibt endlich ein Verzeichnis von ukrainischen Titeln, die auch ins Deutsche übersetzt worden sind. Man hat da sehr dazugelernt. Und fast ist es etwas schade, es gibt eine, beinahe hätte ich gesagt dunkle Ecke, aber sie ist weiß und das hat einen bestimmten Grund, eine Ecke mit zerstörten Schreibmöbeln und völlig zersplitterten Regalmetern. Das heißt, der Krieg ist auch auf der Messe präsent und diese Möbel sind nochmal weiß angestrichen. Und das hat so etwas von einem Friedhof der Lesekultur, die da so ganz dezent angedeutet wird. Was ich schade finde, ist, dass die meisten Leute das gar nicht mehr wahrnehmen. Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man eben, dass hier gerungen wird, vor allem auch um Kultur. Also, dass der russische Angriffskrieg eben auch das Ziel hat, die Literatur, die Kultur der Ukraine zu zerstören. Das berührt mich dann doch sehr, wenn das durch so, sagen wir mal, eine kleine Inszenierung auch dargestellt wird.
Also die Leipziger Buchmesse, auch dieses Jahr wieder ein Querschnitt durch die politische Gegenwart. Carsten Orte, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne. Thank you.
eigentümliche Klänge vom Leipziger Saxophonisten Gustav Geisler. Ja, die Leipziger Buchmesse beginnt ja immer mit einem Festakt im Gewandhaus. Da gibt es viele Grußworte und Reden. Kulturstaatsministerin Claudia Roth war da, Alexander van der Bellen, Bundespräsident von Österreich. Eine hochrangige Veranstaltung also, die sich auch dieses Jahr wieder ganz schön in die Länge zog. Nach 2 Stunden aber ging es dann endlich dran, den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung zu überreichen. An die russische Lyrikerin Maria Stepanova, die seit einiger Zeit im Exil in Berlin lebt. In ihrer Dankesrede ging sie auf den russischen Angriffskrieg ein und auf die Langzeitwirkung von Gedichten. Denn die vergehen und verwehen ja nicht, auch wenn man, wie Stepanova, in der Heimat gerade nicht publizieren darf. Gedichte bleiben und sind der Humus, sagte Stepanova, auf dem später andere Dichter ihre Texte wachsen lassen können. Hören Sie selbst.
Poems go into the future like dead grasses into the ground. They become humus, soil, the stuff from which other people's texts grow. Poems do nothing more than that. They talk to each other, they respond and correspond, they rhyme and quote. They become part of a vast worldwide conversation that never ends, even when this or that language goes silent or fades away.
Frisch zur Buchmesse ist auch der neue Gedichtband von Maria Stepanova erschienen, Winterpoem 2021, so der Titel. Auf der Messe hatte ich mich mit der Kritikerin Beate Tröger verabredet und sie hob an zu einer mitreißenden Stehgreif-Rezension.
Wir sind hier am Stand des Suhrkamp-Verlages auf der Leipziger Buchmesse, deswegen ist es ein bisschen laut um uns herum. Wir sprechen heute über die russische Autorin Maria Stepanova, die bei der Eröffnung der Buchmesse den Preis für europäische Verständigung für ihren Gedichtband Mädchen ohne Kleider bekommen hat. Inzwischen ist ein neuer Gedichtband von Maria Stepanova übersetzt von ihrer Stammübersetzerin Olga Radetskaya und der Band heißt Winterpoem 2021. Was ist das für ein Gedichtband? Maria Stepanova sagt, es ist eigentlich weniger ein Gedichtband als eine Gruppe von Texten, die sich in einer gemeinsamen Bewegung zusammengefunden hat. Wenn man aber von Bewegung spricht, muss man sofort sagen, das, worum es in diesem zweigeteilten, großen, langen Text geht, ist eigentlich ein Zustand von Statik, von Eingefrorensein. Der Text heißt Winterpoem 2021. Um zu hören, wie es klingt, wie Maria Stepanova diese Winterbilder in ihrem Langgedicht einsetzt, lese ich einige wenige Verse vor. Dieser Winter draußen steht wie ein Baum, wie ein Bau, wie ein Dom. Und wir hören auch das Verschwinden und Fragile, das mit dem Schnee verbunden ist, wenn es heißt, flüchtige Schneestaubfraktionen stoßen im Sturzflug herab, Asche aufs Haupt, berittene Schützen zielen direkt auf den Scheitel, Zeit für den Winterschlaf. Maria Stepanova hat den Band begonnen im Corona-Winter 2021, deswegen auch der Titel, als um sie herum alles zum Erlahmen gekommen ist, eine Situation, die wir auch alle noch gut im Gedächtnis haben. Und sie hat in dem Zusammenhang angefangen, sich mit dem Dichter Ovid zu beschäftigen, der erste Dichter ist, von dem in der Literaturgeschichte immer gesagt wird, der begründet eigentlich die Tradition des Dichters in der Verbannung oder des Dichters im Exil. Ovid ist von Kaiser Augustus verbannt worden an die rumänische Küste, wegen Carmen et Error, also die Ars Amatoria, seine Liebeskunst, war dem Kaiser offenbar nicht gemäß und Ovid wurde aus Rom weggeschickt, saß da und hat gedichtet. Und mit dieser Dichtung des Verbannten, des Exilierten, setzt sich Maria Stepanova auseinander in ihrem Schreiben und überträgt diese historische, literaturgeschichtliche Art des Sprechens auf ihre erlebte Gegenwart im Moment des Schreibens. Es ist aber beileibe nicht der einzige Dichter, der für diesen Gedichtband eine Rolle spielt. Es ist eine ganze Reihe von Texten, mit denen sich Maria Stepanova schreibend so auseinandersetzt, dass sie wie Stimmen sind, die alle zum Sprechen kommen. Also wir hören in diesen Gedichten tatsächlich Stellen, wo wir Ovid zu sprechen hören, meinen durch den Mund Maria Stepanovas. Worum geht es ihr in dieser Art zu sprechen? Es geht ihr darum, zu sagen, es gibt diese Tradition des Verbanntseins, des Eingefrorenseins, des Stillstandes und da reihe ich mich ein. Und da wird das Buch dann auch aktuell, nicht nur im Sinne von Corona, sondern das Buch wird auch aktuell im Sinne von der Zustand der russischen Gesellschaft vor Ausbruch des Krieges beziehungsweise vor Erklärung des Krieges. Das finde ich wichtig dazu zu sagen, dass das kein Buch ist, das schon in dem Moment entstanden ist, als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet worden war, sondern es war vorher. Und die russische Gesellschaft befindet sich in diesen Gedichten, so könnte man sagen, in einem ähnlichen Zustand des Eingefrorenseins, des Stillstandes. Es gibt jetzt gerade ein Buch von Olaf Kühl, Zeitgeschichte Russlands, von ihrem Ende erzählt, der auch von diesen Zuständen der Stasis, der Erstarrung im Land spricht und daraus dann auch letztlich den Ausbruch des Krieges oder die Erklärung des Krieges ableitet. Wenn man diesen Band von Nadia Stepanova liest, wird man von diesem Stimmen- und Bilderreichtum zumindest beeindruckt sein, behaupte ich. Ob man es dann mag, es sind inzwischen auch kritische Stimmen laut geworden, das bleibt natürlich dem Geschmacksurteil überlassen. Ich würde mich aber gern nochmal auf ein Bild, was häufig auftaucht, konzentrieren. Und zwar ist es dieses Bild des Schnees, der auf alles herabfällt, der auf die Plätze herabfällt, der auf die Menschen herabfällt. Und dieser Schnee wird an einer bestimmten Stelle dann auch mit Mottenpulver verglichen. Und das finde ich ganz interessant, weil dieses Mottenpulver für mich wie ein Bild ist, auch für das Vermottete in der Gesellschaft. Und in dieser Zweiteilung, die mit diesen vielen Winterbildern, mit diesen Bildern der Erstarrung, mit diesen vielen Zitaten, mit den Zuständen des Eingeschlossenseins und Zurückgezogenseins arbeitet, kommt es am Ende dazu, dass es heißt, die Worte, das ist der letzte Vers des ganzen Bandes, die Worte schmelzen unter der Zunge wie Zucker. Und für mich ist dieses Schmelzen natürlich eine Gegenbewegung zu dieser Eingefrorenheit des Winters. Und es ist aber zugleich schon auch die Frage, die damit aufgeworfen ist von Maria Stepanova, kann Sprache, insbesondere dichterische Sprache, etwas bewegen, etwas zum Schmelzen bringen? Eine Frage, die ich offen lassen würde an der Stelle.
Ein Statement mit offenem Ende. Ein Grund mehr, Maria Stepanovas Winterpoem 2021 zu lesen. Aus dem Russischen übersetzt von Olga Radetskaya. Erschienen im Surkamp Verlag. Sie hörten eine Stegreif-Besprechung von Beate Tröger. Österreich war dieses Jahr das Gastland der Leipziger Buchmesse und die Österreicher sind es groß angegangen. Ein Riesenstand, 200 Autorinnen und Autoren, hunderte Veranstaltungen auf und im Umfeld der Messe. Doch Österreich, was ist das eigentlich? Ich habe mich auf der Messe umgehört.
Österreich ist natürlich meine Heimat und mein Heimatland.
Österreich ist Wiener Schnitzel, Kaiserschmarrn, weißer Spritzer und Skifahren.
Österreich ist Unterhaltung, das ist Romantik, das sind Walzerklänge und ja, gutes Gefühl, einfach ein gutes Gefühl zu haben.
Österreich ist gelaufen.
Für mich ist Österreich Bruckner, Schubert, Mozart, Haydn, Schönberg, Webern.
Ja, Österreich ist ein kleines Land hinter den Bergen, wo nicht die sieben Zwerge, aber doch einmal eine Kulturhauptstadt war. Und diese alte Monarchiestadt lebt in einer gewissen Weise da weiter. Wir sind eigentlich eine große Stadt gewesen, eines großen Reichs. Und von daher noch eine gewissermaßen zentrale Funktion, auch was die Verständigung der verschiedenen Völker und Sprachen und so weiter betrifft. Und von daher komme ich mir eher im Zentrum der Welt vor.
Ja, Österreich ist im politischen Sinn ein Land mitten in Europa, was eine neutrale Funktion nach wie vor haben könnte. Tatsächlich wird sie kaum ausgeübt. Das ist in Zeiten wie diesen, wo rund um der Krieg tobt, eigentlich ein gutes Asset. Aber leider wird es nicht benutzt von der Politik.
Österreich ist für mich ein wunderbares Land, um sich selbst besser kennenzulernen, nämlich auch mit Blick auf die wunderbare Literatur, die vor allem für mich in Thomas Bernhard besteht und somit auch immer einen kritischen Geist und einen kritischen Moment für mich persönlich enthält.
Österreich ist das Land einer kritischen Literatur. Bernhard und Jelinek und Handke, die es geschafft hat, den Begriff Heimat mit den Anti-Heimat-Romanen auch ein bisschen umzudeuten. Und das gibt dem Ganzen eine gewisse Kraft und ein subversives Moment.
Das sagten mir die Österreicher auf der Leipziger Buchmesse. Ich fand sie alle in unmittelbarer Nähe des großen und meist ziemlich überfüllten Österreichstands, an dem in großen Lettern ihr erstmal eher unverständliches Motto prangte. Für Deutsche schwer auszusprechen. Deshalb habe ich den Autor Robert Seethaler gefragt und der sprang sofort bei.
Mehr als wir mir. Mehr als wir mir. Moment, ich muss das sagen. Moment. Mehr als wir mir. Mehr als wie wir.
Das Motto der Österreicher, eine Übersetzung ins Hochdeutsche von Robert Seethaler. Der stellte in Leipzig seinen neuen Roman vor. Und auch darüber habe ich mit ihm gesprochen. Im Ü-Wagen auf der Messe. Es regnete dabei ein bisschen, wie Sie gleich hören werden. Das Café ohne Namen, so heißt der neue Roman von Robert Seethaler. Die Geschichte eines jungen Mannes, eines Kriegsweisen und Hilfsarbeiters, der 1966 ein Café eröffnet in der Wiener Leopoldstadt. Kein mondänes Kaffeehaus, sondern eher ein Wirtshaus mit viel Kaffee und Himbeersoda und Schmalzbroten. Ein gut besuchter Ort, der zugleich etwas in sich Ruhiges hat. Über das Café ohne Namen möchte ich jetzt sprechen mit dem Autor Robert Seethaler selbst. Denn er ist auf der Leipziger Buchmesse und sitzt bei mir im Ü-Wagen. Guten Tag, Herr Seethaler.
Guten Tag.
Ja, das Café ist nicht nur der Schauplatz, sondern auch der Rahmen für die Geschichte, also die Café-Gründung, also für den Wirt und seine Kellnerin Mila, die er einstellt und für all die Freunde und Gäste, die immer wieder vorbeikommen und die wir nach und nach kennenlernen. Was reizte Sie an diesem Ort, an diesem Café, an diesem offenen Ort eigentlich auch?
Naja, erstmal komme ich daher. Ich bin ja geborener Wiener und die Leopoldstadt hat mich interessiert. Das ist tatsächlich auch meine familiäre Herkunft. Es war früher der klassische Arbeiterbezirk und das ärmste Viertel Wiens sozusagen, gemeinsam mit dem 10. Bezirk. Und da sind meine Großeltern her, eine vertriebene Familie, die dort gemeinsam noch mit einer großen Sau, also mit einem Schwein im Keller gelebt hat. In der Großküche gearbeitet, der Vater Schlosser. Und dieses Milieu kenne ich, daher komme ich. Der Ort ist im Grunde genommen über ein Bild gekommen. Ich arbeite immer nur mit Bildern und habe zuerst mal die Augen eines Mannes gesehen, mit der Stirn gegen eine Scheibe gelehnt, wie er in einen Raum hineinblickt. Und aus diesem Raum heraus hat sich dann langsam sowas wie dieses Café herausgebildet. Also ein bildhaftes Arbeiten.
Das ist Robert Simon, Ihre Hauptfigur, der hineinschaut und überlegt, könnte ich aus dieser Gaststube, die da gerade nicht bewirtschaftet wird, etwas machen. Und es ist eigentlich auch ein Raum, wo alle Menschen aus der Nachbarschaft, die wiederum aus verschiedenen Teilen von Österreich kommen, eingeladen sind.
Es ist, wenn man so will, ein Ort der verlorenen Seelen. Man findet sich da zusammen. Ich will nur sagen, er überlegt nicht, sondern er macht. Das zeichnet diesen Robert Simon aus, den ich da mir erschrieben habe. Er macht und er macht es über die ganze Zeit. Das Café ist der Ort seiner Wünsche, die er sich damit selbst erfüllt.
Ja, er macht und man spürt seinen Tätigkeiten eine große Sorgsamkeit ab, finde ich. Sie stammen aus Wien, haben Sie schon gesagt. Sie sind dort 1966 geboren, also im Jahr der Café-Gründung sozusagen. Sie wohnen allerdings in Berlin und ich hörte, dass Sie dort selbst auch gerne ins Café gehen, sogar ein Stammcafé haben. Arbeiten Sie auch im Café? Haben Sie da den Roman geschrieben?
Nee, ist unmöglich. Also ich bin ein Heimarbeiter und brauche das auch. Ich wohne in einem, habe einen schönen Blick auf Touristen, Schwäne und Enten, aber mein Schreibtisch steht abgewandt. Das heißt, ich muss in die Leere blicken, gegen die so eine fast autistische Ecke. Also ich schöpfe eher aus der Stille als aus der Ablenkung. Kann mir gar nicht vorstellen, wie jemand im Café wirklich arbeiten könnte.
Und was machen Sie, wenn Sie im Café sind?
Sitzen und schauen und denken und überlegen und die Gedanken schweifen lassen, die Menschen beobachten und dann gehe ich wieder. Zu lang hält man sie auch nicht aus.
auch Notizen machen?
Nein, man macht keine Notizen. Das ist das, ich zumindest nicht.
Das Café hat keinen Namen, der Wirt aber hat einen. Er heißt Robert Simon. Meist wird er nur Simon genannt und man denkt im Laufe des Romans dann irgendwann, das ist halt sein Vorname, weil es auch natürlich ein Vorname ist. Ist eigentlich aber natürlich sein Familienname. Tatsächlich heißt er mit Vornamen eben Robert, wie Sie. Warum haben Sie ihm denselben Namen gegeben?
Es gibt keine Begründung. Ich kann das meiste von dem, was ich so mache, weder begründen noch irgendwo hin oder ableiten. Das passiert einfach. Und es hat mich erst später der Verlag darauf aufmerksam gemacht, dass ja die Initialen gleichlautend sind mit meinen, RS. Mir war das nicht so bewusst. Der Name kommt, das taucht so auf wie ein Glutpünktchen im Nebel des Unbewussten und dann beginnt sich das zu bewegen und zu leuchten und dann steht er halt nun mal da. Ich habe sogar noch versucht, einen anderen Namen zu finden, aber der passt so. Und wenn es passt, dann passt's.
Ja, trotzdem ist ja der Name Robert da und gibt es da eine gewisse Verwandtschaft zwischen Ihnen und der Figur?
Also nichts davon ist autobiografisch und ich kann nur aus meinem eigenen Herzen, aus meinem eigenen Erleben schöpfen. Klar, aber ich erzähle in diesem Roman nicht wirklich von mir. Und trotzdem ist es natürlich meine Sicht auf die Welt, die ich da vermittle. Und Robert Simon ist Robert Simon und ich bin ich.
Robert Simon ist auch kriegsweise. Er lebt zur Untermiete bei einer Kriegswitwe. Also 1966, das ist ganz klar noch Nachkriegszeit. Der Krieg wird nicht vordergründig thematisiert. Also die Figuren sprechen nicht darüber, aber er wirkt in ihnen, in ihren Biografien, in ihren Beschädigungen, in ihren Marotten, wirkt er nach. Ist der Roman auch ein Porträt der österreichischen Nachkriegsgesellschaft?
Naja, wenn sich das dann so vermittelt, dann ja. Nur es ist nicht meine Absicht, ein Porträt zu erschaffen, sondern ich bin eher ein Augenblickschreiber. Ich kümmere mich oder ich erfinde oder ich erschaffe Augenblicke und versuche dann einen Augenblick neben den anderen zu stellen, bis sich eine Reihe ergibt, ein roter Faden, eine Geschichte oder noch besser eben ein Feld, ein Mosaik zu schaffen. Aber klar, 1966 ist nicht so lang weg vom Krieg und das wirkt nach. Es gibt ja zum Beispiel eine Figur, die sich da mit der Rohrzange das Hitlerkreuz zum Jesuskreuz umgebogen hat. Und das ist ein Symbol für das damalige Wirken in Wien.
Ein Mosaik, sagen Sie, dazu gehört auch, also es sind sowieso viele Figuren, die auftreten, es gehört auch eine Stammkundin dazu, die heißt Rose Gebhartl. Die haben Sie quasi wie zwischengeschnitten in eigenen Kapiteln. Das sind die etwas grantigeren Kapitel. Ja, es ist eine Frau, die aus der Ich-Perspektive erzählt, die so ein bisschen was Ätzendes auch hat. Warum diese Frau dazwischen?
Es sind eigentlich zwei Damen, die miteinander reden, nur man weiß nie genau, wer da jetzt was sagt. Das ist so ein bisschen der Außenblick auf diese Geschichte. Ich stelle mir die immer so vor wie diese beiden Alten der Muppet-Show, die da drauf gucken. Und gleichzeitig haben die auch was Reporterhaftes und in ihrer Bösartigkeit und in ihrer Humorigkeit auch etwas sehr, sehr Ernstes. Die vermitteln ja da große Themen, reden sehr viel über Tod und über Vergehen. Und das aber auf ihre zutiefst wienerische Weise, wenn man so will. Das entspricht ein bisschen dem Klischee, da muss man vorsichtig sein. Aber man muss die schweren Dinge auch manchmal leicht vermitteln.
Der Wirt, Robert Simon, ist ein eher zurückhaltender Mensch. Ich fand ein sehr freundlicher, milder Mensch, obwohl er natürlich auch schon vieles hinter sich hat. Das wird nicht groß thematisiert, aber wer kriegsweise ist, das kann man sich ja selber dann ausrechnen, was so jemand mitgemacht hat. Der ist 31 Jahre alt. Er macht aber aus seiner Psyche kein großes Gewese, oder?
Im Rückblick nein. Aber in seinem Erleben natürlich ist er ein Kämpfer. Wir wissen ja nicht wirklich, was in ihm abgeht, während er diese ganzen Schrecken, die er durchlebt, auch innerhalb dieses Romanes, was ihn da bewegt. Im Rückblick wirkt das ein bisschen so geebnet. Also das heißt, er blickt versöhnt zurück und mit ihm blicken auch wir versöhnt zurück. Aber da geht es natürlich schon ans Eingemachte. Die Menschen damals, wie auch heute, dort und da, kämpfen ums Überleben.
Ich musste beim Robert Simon auch gelegentlich an Erich Kästners Fabian denken. Ich finde, Robert Simon ist in seiner Freundlichkeit, wenn er sich was vorwirft, wirft er sich eigentlich vor, sich um jemanden, zum Beispiel den Trinker Arni, nicht genug gekümmert zu haben, der dann abgleitet. Ich finde, der Robert Simon ist eigentlich auch ein Moralist.
Also Ich persönlich habe es nicht mit Moral. Deswegen, wenn es für Sie so rüberkommt, okay, akzeptiere ich, aber ich selbst will in jedem Fall jede Moral vermeiden.
Ja, aber er ist ein guter Mensch, finden Sie nicht?
Ja, wer ist das nicht? Im Grunde.
Ja.
Im Grunde. Wer ist es nicht? Okay, es gibt böse Menschen, aber sind die wirklich böse oder sind die halt falsch geleitet oder in der falschen Zeit geboren? Ich kann das nicht beantworten, aber ich würde jetzt die Menschheit nicht in Gut und Böse einteilen. Und auch der Robert Simon hat es auch faustdick hinter den Ohren, wahrscheinlich so wie wir alle.
Sie stammen aus Österreich, aus Wien, Sie leben aber schon lange in Berlin. Ihre Romane spielen in Österreich, aber Sie leben fern der Heimat. Jetzt sind wir hier auf der Leipziger Buchmesse. Österreich ist Gastland und tritt ganz groß auf, hat ungefähr 200 Autorinnen und Autoren mitgebracht, ein riesiges Messeprogramm. Wie ist es für Sie, wenn Ihnen die Heimat so hinterherkommt?
Naja, was ist Heimat? Ich habe, wenn man so will, mehrere Heimaten. Ich bin ja auch in Berlin beheimatet. Österreich ist eher meine Herkunft. Und die Heimat oder die Herkunft ist für mich der Ort der ersten Male, der erste Kuss, die erste Schlägerei, das Größerwerden. Und das ist aber nicht unbedingt jetzt mit Glück verbunden. Meine Herkunft war nicht so toll, wie man sich das gerne vorstellen würde. Mir persönlich ist der Begriff Heimat gar nicht so wichtig. Ich bin da beheimatet, wo Menschen sind, die mir wichtig sind.
Das heißt, der Messeauftritt der Österreicher mit all ihren Landsleuten, die dann auch um sie herum sind, das weckt keine größeren Gefühle in ihnen.
Nee, ich freue mich, die zu sehen. Ich habe nicht so viel damit zu tun.
Ja.
Ich bin in keiner Szene, ich habe kaum Kontakt zur Literaturszene oder in dieser ganzen Medienwelt fühle ich mich eher verloren, auch mit meiner Herkunft. Und trotzdem freue ich mich. Ich kenne die Katja Gasser, die das organisiert und die hat das toll gemacht. Und der Auftritt von Österreich ist mehr als nur gelungen, das muss man schon sagen. Die haben wirklich was auf die Beine, auf die kurzen Beine gekriegt und gestellt.
Robert Seethaler, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke für die Einladung.
Und Das Café ohne Namen heißt Ihr neuer Roman, ein Roman voller ledierter Personen, aber lediert, wer ist das nicht? Personen an einem offenen Ort, in einem Café, ein Roman also, in den man einziehen möchte. Erschienen ist er vor wenigen Tagen im Klaassen Verlag. Mein Name ist Katharina Borchert und Sie können dieses Gespräch auch noch einmal nachhören auf unserer Website swr2.de. Sachbücher werden heute nicht mehr so geschrieben wie früher. Man nehme nur einmal das Buch über die Sozialistin Hertha Gordon-Walcher zur Hand, das dieses Jahr den Leipziger Sachbuchpreis gewann. Darin tritt nämlich ihre Biografin Regina Scheer selbst auf. Hätte man früher so nicht gemacht. Da wäre es nur um das Leben von Hertha Gordon-Walcher gegangen, sachlich, neutral, objektiv, allwissende Erzählperspektive. Regina Scheer aber hat Gordon Walcher über viele Jahre immer wieder zu Gesprächen getroffen und sie erzählt diese Treffen und ihre Eindrücke davon einfach mit. Das ist teilnehmende Biografik, findet die Buchpreisjury zu Recht. Dass Sachbücher mit Ich-Perspektive im Trend liegen, erfuhr auch Lukas Meyer-Blankenburg, als er sich auf der Messe nach Sachbuchtrends umhörte.
Nach 3 Jahren Pause war der Andrang auf die Messehallen groß. Klima, Krieg, Corona. Es gibt großen Wissensbedarf. Vor allem die Sachliteratur ist gefragt. Auf thematische Trends wollte sich Verleger Jonathan Beck aber nicht festlegen. Er beobachtet höchstens einen Trend beim Stil. Eine neue Art des Erzählens.
Dass auch im Sachbuch die Autorinnen und Autoren ihre eigene Erzählperspektive, ihre Forscher, Forscherinnenperspektive wirklich einbringen und mit ansprechen.
Also weniger objektive Wahrheit, mehr Ich. Der C.H. Beck Verlag ist einer der größten im Sachbuchbereich. Gleich mehrere Titel waren für den Leipziger Sachbuchpreis nominiert. Die Auswahl bestätigt Jonathan Beck. So sei etwa das Buch »Ein Hof und 11 Geschwister« von Ewald Frie einerseits ein klassisches Sachbuch über die Veränderungen des bäuerlichen Lebens hin zur industriellen Landwirtschaft, aber es sei eben auch ein ganz persönlicher Familienbericht aus Ich-Perspektive erzählt.
Wir wollen schon auch die fachliche Expertise mit im Buch haben und haben die immer. Aber wenn dann noch die persönliche Sicht dazu kommt, empfinde ich das in vielen Fällen als Bereicherung und nicht als irgendwie qualitätsgefährdende Verschlechterung oder Banalisierung oder so.
Auch Literaturkritiker Thomas Humitz sieht in der subjektiven Erzählung die Möglichkeit, längst bekanntes Sachwissen besser zu vermitteln. Nicht mehr nur abstrakt verstehen, sondern emotional begreifen. Er vermisste auf der Buchmesse den großen Roman zu drängenden Fragen der Zeit.
Es gibt nach wie vor nicht den Roman zur letzten Generation. Und die ist ja nun schon eine Weile aktiv, oder zu denjenigen, die Containern oder die Mikrogärtner in Großstädten machen. Das ist ja alles ein Trend, der ist seit Jahren da. Es hat auch alles was mit Klimawandel zu tun, mit den Zuständen, in denen wir leben. Aber es wird noch nicht aufgegriffen.
Thomas Humitz hat einen besonderen Blick auf Climate Fiction, also Romane zu Klimathemen. In Leipzig ließ sich ganz gut vergessen, dass der nächste Dürresommer droht, dass der Buchbranche im wahrsten Sinne das Papier ausgeht. Der Literaturkritiker ist sich sicher, dass das Klima bald sehr viel stärker in die Literatur drängt.
Und dann liest man nicht, dass es in Indien schon sehr warm ist oder in Pakistan und dort eine Dürre nach der anderen folgt, sondern man ist plötzlich mitten in der Dürre drin und bekommt vielleicht auch ein Gefühl dafür, was das heißt und was das auch für auf der Mikroebene von Familie, Freundschaften, von so einem Alltag heißt. Das passiert in Sachbüchern ja nicht oft. Climate Change wird in Fiktionen unbedingt eindringen, egal in was für eine Art Romane.
Die Generation Greta jedenfalls, also junge Menschen, waren auf der Buchmesse gut vertreten. Darunter viele Fantasy-Fans in bunten Kostümen.
Manga-Bücher finden wir sehr cool.
Und, ja, auch auf der Buchmesse gab es eine Ecke zum Computerspielen.
Also das ist Bomberman. Also wir sind ja eigentlich wegen den Büchern da, aber mal eine kleine Abwechslung muss schon sein.
Trotz Internet, Social Media und KI, Kinder steckten nach wie vor gerne ihre Nasen in Bücher, sagt Andrea Deyerling-Bayer, Pressesprecherin vom Gerstenberg Verlag. Sie müssten nur gut gemacht sein.
Besonders schön, besonders sinnlich, mit Klappelementen, mit Prägungen, mit Sonderfarben, mit beweglichen Elementen. Mit Transparentseiten, also die Ausstattung besonders schön machen. Das wird gesucht und das funktioniert.
Aber ähnlich wie Verleger Jonathan Beck will auch sie der Verlockung widerstehen, möglichst schnell aktuelle Themen in Bücher zu packen. Krieg, Corona, Klima?
Da ist ein größerer Bedarf, aber das ist gefährlich. Also wir sehen, dass tatsächlich viel mehr Bücher zu diesen Themen kommen, auch Politik, Klimawandel und so weiter. Aber das ist oft sehr schnell gestrickt. Also das sind eigentlich eher Themen für den Journalismus als für die Bücher, denen es gut tut, wenn sie über viele Monate, manchmal über Jahre entstehen.
Andrea Deyerling-Bayer verlegt lieber überraschende Themen. Das Buch »Keins wie das andere« zum Beispiel von Neil Packer über Sortieren und Ordnen, von Tieren über Kunstepochen bis zu Käsesorten. Das seien dann Bücher, die auch Erwachsene gerne lesen würden. Und ein Beweis dafür, dass gute Literatur keine Altersgrenzen kennt.
Messeeindrücke zu Sach- und Kinderbuch von Lukas Meyer-Blankenburg. Und der Song von Gustav Geisler, den wir jetzt hören, erinnert nicht nur an die Computerspiele der Messekinder, sondern er heißt auch so: Ich muss Robot. Die Messe war voll. Zuerst schien es noch, als kämen weniger Leute als sonst. Spätestens am Wochenende aber war in vielen Gängen kein Durchkommen mehr. Ich finde Buchmessen ja immer ziemlich anstrengend, aber ich muss da natürlich auch immer arbeiten. Die Besucherinnen und Besucher, die ich fragte, was ist die Leipziger Buchmesse, waren begeistert, sehr sogar. Hören Sie selbst.
Die Leipziger Buchmesse ist ein Fest, wo man tolle Stimmen hören kann. Und es ist auch erschlagend, weil unglaublich viel gleichzeitig überall los ist. Und das ist ein Riesenvergnügen.
Es ist ein Ort, an dem man ganz viel Neues entdecken kann.
Die Leipziger Buchmesse ist einer der wichtigsten Treffpunkte, um zu netzwerken mit Freunden, mit Geschäftspartnern, mit Autoren, mit anderen Ländern und einfach auch nicht Mainstream-Literatur bekannt zu machen.
Die Leipziger Buchmesse ist für mich Vielfalt in unterschiedlichen Formaten.
Die Leipziger Buchmesse ist ein riesengroßes, langes, endloses Gespräch über Literatur mit viel bunter Verkleidung und sehr wenig Markt.
Die Leipziger Buchmesse ist eine gute Gelegenheit, einfach Bücher zu sehen, die man sonst nicht sieht, sich zu begegnen, sich auszutauschen. Es ist relativ stressfrei. Es ist anders als die Frankfurter Buchmesse. Es hat was Charmantes.
Es ist wunderschön, dass wir jetzt hier wieder sein können nach so vielen Jahren Pause. Wunderbar. Und ich als gebürtige Westdeutsche habe wirklich vor langer Zeit geheult wie ein Schlosshund, dass wir wieder nach Leipzig fahren konnten.
Und was auch toll ist an der Messe, das ist die Verleihung des Alfred-Kerr-Preises, des renommiertesten Preises für Literaturkritik im deutschsprachigen Raum. Jedes Jahr wird er auf der Leipziger Buchmesse vergeben, mit kleinen Ausnahmen und einem Aussetzer in den Jahren der Pandemie. Dieses Jahr aber war der Preis zurück auf der Messe und Jutta Persson hat ihn bekommen. Wohnhaft in Berlin, aber geboren und aufgewachsen im südbadischen Herbolzheim. Lothar Müller, Kritiker und bis vor einigen Jahren Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, hielt die Laudatio und er sagte:
Jutta Persson hat Witz. Witz haben ist nicht dasselbe wie einen Witz machen. Schon gar nicht dasselbe wie witzeln. In der Zeit, als in Deutschland die Literaturkritik groß wurde, zur Zeit Lessings und später der Frühromantiker um 1800, hatte Witz, wer einen beweglichen Verstand besaß, eine wache Urteilskraft. Und das alles durchaus versetzt mit gemischten Empfindungen. Witz ist logische Geselligkeit, so lautete eine der Formeln. Auf Jutta Persson passt sie gut, auch deshalb, weil manche ihrer Rezensionsanfänge Repliken sind.
Repliken auf die Bücher und eine Literaturkritikerin mit Witz. Und sie ist jetzt hier bei mir im Ü-Wagen auf der Leipziger Buchmesse. Guten Tag, Frau Persson, und herzlichen Glückwunsch.
Guten Tag und vielen Dank für die Glückwünsche.
Ja, das war ein großer Tag für Sie. Ich hörte, dass Sie Ihre ersten Rezensionen schrieben für eine Kölner Studentenzeitschrift. Sie waren außerdem Redakteurin beim Magazin Literaturen. Aktuell schreiben Sie vor allem für die Süddeutsche Zeitung, die Zeit und das Philosophie-Magazin. Und, nicht ganz unwichtig für uns, Sie sind auch Mitglied der Jury der SWR Bestenliste. Wieso, Frau Persson, schreiben Sie so gerne über Bücher?
Ach, da muss ich eigentlich ganz weit in meiner Geschichte zurückgehen, weil ich eigentlich als Kind schon eine passionierte Leserin war. Und ich glaube, so rückblickend würde ich sagen, ich wollte immer weiterlesen und habe dann irgendwann verstanden, ja, man kann auch über Bücher schreiben, man kann da einen Beruf draus machen. Und es waren sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe.
Und was für Bücher interessieren Sie? In welchen Genres sträuchen Sie gern herum?
Im Grunde interessieren mich alle Genres. Also es ist oft so, dass Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker eher auf dem Sachbuch oder eher auf der Belletristikseite zu Hause sind. Bei mir hat sich das aber ergeben, dass ich sowohl in der sogenannten Fiction als auch in der sogenannten Non-Fiction unterwegs bin. Das kam so ein bisschen durch meinen Werdegang. Ich war lange in der Redaktion von Sigrid Löffler, die eben lange Jahre eine tolle Literaturzeitschrift namens Literaturen betrieben hat. Und da war ich am Anfang Sachbuchredakteurin und so kam das mit der Belletristik und dem Sachbuch.
Und auch der Essay. Sie haben zum Beispiel zwei Bände geschrieben für die bekannte Naturkundenreihe im Verlag Mattes und Seitz. Einen essayistischen Band über Esel und einen über Korallen.
Das stimmt. Und auch da würde ich sagen, Im Grunde habe ich ein großes Faible für erzählende Prosa. Also es ist oft so, es gibt einen wunderbaren Sachbuchmarkt im deutschsprachigen Raum. Wunderbare Erzählerinnen und Erzähler, die oftmals gar nicht so sehr eben als Erzählerinnen und Erzähler wahrgenommen werden, obwohl es auch da unfassbar tolle literarische Qualitäten zu entdecken gibt.
Wenn wir jetzt schon beim Sachbuch sind, tatsächlich, Sie schreiben über Belletristik, Sie schreiben aber auch viel über Sachbücher, zum Beispiel auch für das Philosophie-Magazin. Was genau interessiert Sie am Sachbuch und was muss ein Sachbuch haben, um Ihnen zu gefallen?
Also ich persönlich interessiere mich schon sehr für Kulturgeschichte und Naturgeschichte. Daher kamen auch diese beiden Bücher zustande, sowohl der Esel als auch die Korallen. Das sind natürlich eben in dieser Reihe immer Kulturgeschichten sozusagen, keine rein biologischen Betrachtungen von Tieren oder Pflanzen, sondern es geht immer um dieses Hin und Her zwischen Natur und Kultur. Und das ist tatsächlich eins meiner Hauptinteressen. Diese Wechselwirkungen, die man über viele Jahrhunderte zurückverfolgen kann und eben auch diese Geschichten, die sich daraus ergeben, also gerade Geschichten auch im Zusammenleben zwischen Menschen und Tieren tatsächlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, also selbst in den Naturgeschichten denken Sie den Mensch nicht raus.
Nein, das ist auch, glaube ich, gar nicht möglich und auch nicht Sinn dieser Bücher. Es geht schon immer um den subjektiven Blick, den Menschen auf bestimmte Tiere oder auch auf Pflanzen haben. Es ist ja keine, in dem Sinne, keine biologische Sachbuchreihe, sondern es geht immer darum, gerade diese Spiegelungen auch mit abzubilden.
Und wenn wir jetzt mal auf die Belletristik schauen, was muss da ein Buch haben, um gut zu sein, also damit Sie es gut finden? Also in Ihrer Dankesrede für den Alfred-Kerr-Preis sprachen Sie über sogenannte Luminous Details, Leuchtdetails. Was genau ist das und welchen Effekt haben diese Leuchtdetails im Text?
Ja, das war sozusagen ein Fund, den ich im Grunde bei Clemens Setz gemacht habe, und zwar in seinem Roman Die Stunde zwischen Frau und Gitarre. Da gibt es eine verborgene Literaturtheorie, die auf Ezra Pound, auf den Dichter, zurückgeht. Und dieser Ausdruck Luminous Details, also leuchtende Details, den fand ich dann wirklich faszinierend und gut, weil oft genug solche winzigen Funken in Texten, würde ich sagen, eine ungeheure Wirkung erzielen, also auf der sprachlichen Ebene. Und das war die Grundidee von Ezra Pound und auch das, was dann Clemens Setz in diesem Roman sozusagen weiterverarbeitet hat. Und um diese Idee der Luminous Details oder leuchtenden Details herum habe ich dann eben meine Rede aufgebaut.
Also die leuchtenden Details auch, Sie sagten, als blitzartige Bewusstseinserweiterung.
Genau, also die Idee im Grunde ist, dass fast so was wie eine elektrische Entladung stattfindet bei einer guten sprachlichen Wendung. Also so ein Moment, in dem eben ein Text einen kriegt. Und ich glaube, das ist das, was mich so fasziniert an Literatur. Also so diese Momente, wenn man merkt, man wird jetzt in einen literarischen Kosmos reingesogen oder man wird von einer Gegenwelt eingeladen und es tut sich so eine geheime Pforte auf. Man findet plötzlich Zugang zu einem Universum, was eben ein sprachlich konstituiertes Universum ist. Und deshalb ist es mir auch immer so wichtig bei Literatur, auf so Dinge wie Rhythmus und Klang, Satzmelodie, sprachliche Eigenheiten zu achten. Das ist eigentlich das, was mich so fasziniert und begeistert an Literatur.
Ihre Spezialität ist das gemischte Fazit. Das ist das, was Lothar Müller über Ihre Kritiken sagte, also Ihr Laudator. Stimmt das so? Und wenn ja, was ist das Gute und Richtige am gemischten Fazit, wenn es um die Bewertung eines Buches geht?
Das ist eigentlich eine schwierige Frage. Also ich habe mich natürlich unfassbar gefreut über diese tolle Laudatio. Und ich glaube, mit dem gemischten Fazit war gemeint, dass ich vielleicht oft nicht so eindeutig bin im Jubel oder im Verriss. Also ich habe natürlich auch Verrisse geschrieben und auch sehr eindeutige, sehr positive Rezensionen. Aber diese quasi so was Abwägendes, eben verschiedene Elemente von Lob und Kritik. Ich denke, dass das gemeint war. Ich versuche jetzt gerade an ein Beispiel zu denken. Lothar Müller hatte eine Rezension von mir erwähnt, und zwar von Jochen Distelmeyers Roman Otis. Und das zum Beispiel war ein gemischtes Fazit meinerseits. Und ich meine, klar, andere haben es anders gesehen. Aber ich würde nach wie vor dafür halten, dass es sowohl negative als auch positive Aspekte gab und gibt bei diesem Roman.
Jetzt gehen Sie mit einem schönen Preis nach Hause. Zu Hause wartet wahrscheinlich schon wieder die Arbeit. Womit befassen Sie sich als nächstes?
Also ich habe gerade eben, hatte ich über Mary Austin geschrieben. Das ist eine Nature-Writerin, die um 1900 über Kalifornien berichtet hat und von der es ganz tolle Essays gibt, die jetzt kurioserweise in zwei deutschen Übersetzungen erschienen sind. Und ich möchte zum einen dieser Mary Austin noch ein bisschen hinterher forschen. Also es gibt viele, viele weitere Texte von ihr, die bisher gar nicht bekannt sind. Und ich würde eigentlich gern noch ein größeres Porträt über Mary Austin schreiben und über diese noch nicht übersetzten Werke. Das ist so eine Idee, die ich gerade habe. Das andere ist, ich arbeite schon länger eigentlich an einem dritten Büchlein in den Naturkunden bei Matthes und Seitz, und zwar über Palmen. Das heißt, ich habe diesmal die Seite gewechselt und bin nicht mehr bei den Tieren, sondern bei den Pflanzen. Und dieses Büchlein möchte ich schon lange schreiben. Das ist sozusagen ein Dauerprojekt. Und dann geht es auch einfach wieder um das Philosophiemagazin und um die sozusagen die klassische Arbeit des Redigierens und Textebestellens und Kürzens und so weiter und so fort.
Genau, redaktionelle Arbeit.
Redaktionelle Arbeit, genau.
Die ich auch gut kenne. Jutta Persson, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, herzlichen Dank.
Und sowohl die Laudatio von Lothar Müller als auch die Dankesrede von Jutta Persson ist nachzulesen auf der Website des Börsenblatts des Deutschen Buchhandels. Das war das Lesenswertmagazin von und zur Leipziger Buchmesse 2023. Buchvorstellungen im engeren Sinne gab es heute nur zwei. Maria Stepanovas Winterpoem 2021, erschienen im Surkamp Verlag. Und Robert Seethalers neuen Roman Das Café ohne Namen, Klaassen Verlag. All dies und auch die anderen Beiträge und Gespräche sind nochmal nachzuhören auf unserer Website swr2.de und natürlich auch in der ARD Audiothek. Die Musik machte heute der Leipziger Saxophonist Gustav Geisler. Konglomerat heißt die CD, von der Sie heute einige Ausschnitte hörten. Jetzt gibt's hier die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir Nichts, was im Leben wichtig ist, nach dem gleichnamigen Roman der dänischen Autorin Janne Teller. Um die Technik kümmerten sich heute Andreas Bernhard und Doro Vossen. Am Mikrofon war Katharina Borchardt.